Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Scarlett Lüsser und heute habe ich die folgenden Themen für Sie. Trägt möglichst wertfreie Behördensprache zu besserer Verständigung bei? Und wie steht es um die kommunale Energiewende? Welche Rolle spielt Photovoltaik dabei? Außerdem sprechen wir mit Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch über die Fortschritte der Smart City Bochum. Als Journalistinnen und Journalisten ist Sprache unser Werkzeug. Die richtigen Worte können begeistern, Sympathie hervorrufen oder auch empören. Sprache kann aber auch diskriminieren und verletzen, weshalb Behörden stets bemüht sind, möglichst wertfreie und politisch korrekte Sprache zu verwenden. Zur besseren Verständigung trägt das aber nicht zwangsläufig bei, meint Uwe Proll. Sprecherin ist Tanja Clement.
Sehr geehrter Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. U-Ton Joschka Fischer von den Grünen im Deutschen Bundestag, danach Außenminister und heute Elder Statesman. Alles nachzulesen in den Bundestagsprotokollen. Wie auch folgendes. Herbert Wehner, SPD, spricht vor dem Plenum, wird mehrfach unterbrochen durch Zwischenrufe von Franz Josef Strauß, CSU. Wehner entgleist. Hat das der SA-Mann da drüben gesagt? Laute Gegenattacke aus dem Plenarsaal durch Strauß. Moskau-Pöbel, Schnauze halten. Man könnte entsetzt sein, aber die sprachlichen Attacken in der politischen Auseinandersetzung in der Republik waren schon mal härter. Auch an die Gurkentruppe zu Zeiten der schwarz-gelben Koalition sei erinnert. Also warum die Aufregung über sprachliche Radikalität heute? Weil statt argumentativer heute semantische Kämpfe Politikwahrnehmer machen sollen, schadet das dem Diskurs. Weil aus dem bisher gemeinsamen Sprach- und Wortschatz jetzt Lagersprache wird. Aus Unkraut wurde bei der Berliner Senatsverwaltung spontan grün. Aus Geschlechtsumwandlung wird behördlich Geschlechtsanpassung. Staat und Behörden haben sich sprachideologisch vor den Karren spannen lassen. Doch manche können es mit der Semantik nicht so gut. Viele Gesetze heißen jetzt wie das Gute-Kita-Gesetz. Absurd. Wer dogmatischer Meinung ist, verlangt, ein Sprachzeugnis abzulegen. Menschengemachter Klimawandel. Wer diese Formalie nicht vorwegschickt, ist vom weiteren Dialog ausgeschlossen. Die Rechtsextremen kapern Begriffe und drehen deren Bedeutung um. Aus dem Begriff Remigration wurde gewaltsame Entfernung, nicht assimilierter. Nahe an Deportation. Behörden täten dem Gemeinsinn einen Gefallen, Begriffe nicht nach politischen Richtungen, die wechseln, in der Amtssprache zu folgen, sondern einfach bei der Rechtschreibung und Sprachgenauigkeit zu bleiben.
Die Energiewende stellt Kommunen vor große Aufgaben und vor eine Vielfalt an verschiedenen Optionen. Wind, Wasser, Biomasse und Solar, mit oder ohne Bürgerbeteiligung. Entscheidungen über Entscheidungen. Wir wollen versuchen, zumindest für die Optionen der Photovoltaik eine kleine Übersicht zu geben. Sprecher ist Christian Brecht.
Große Dachflächen, etwa auf Schulen, Turnhallen und Verwaltungsgebäuden, für die Energiegewinnung zu nutzen, ist naheliegend. Gerade weil die Gebäudenutzung selbst einen entsprechend hohen Energieverbrauch mit sich bringt. Aber wo verbergen sich weitere Potenziale für Photovoltaikanlagen? Wo eine Mehrfachnutzung möglich ist, sollte sie umgesetzt werden. Sind sich die Expertinnen und Experten in einer Diskussionsrunde auf neuestadt.org einig? Mittels einer entsprechenden Potenzialanalyse könnten geeignete Dachflächen identifiziert und anschließend eingeplant werden. Doch auch weniger offensichtlich geeignete Flächen könnten für kommunale Energiekonzepte eine große Rolle spielen. Dr. Sarah Kayari-Schröder, Expertin für erneuerbare Energien und Energiesysteme bei der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen, erklärt:
Doppelnutzung, da wo sie möglich ist, ist überhaupt nicht verkehrt. Ja, also ich stimme all den Aspekten der Vorteile von Freiflächenanlagen zu. Das ist auch das, was wir immer wieder sagen. Trotzdem, wenn man vor Ort, man hat ja die Kenntnis seiner Gegend, eine Doppelnutzung sieht auf Altlastenflächen, Agri-PV, Parkplätze im Übrigen oder andere Dinge machen. Das ist völlig klar. Aber ich möchte trotzdem nochmal betonen, es ist ein reversibler Eingriff. Und gerade auch für die landwirtschaftliche Nutzung, Nahrungsmittelerzeugung, wenn man sich Sorgen macht, dass auch durch den Klimawandel bedingt natürlich nicht mehr dieselben Flächen für dieselbe Sorte Nahrungsmittelerzeugung möglich ist. All diese Flächen, die von der Freiflächenanlage belegt sind, können für Nahrungsmittelerzeugung in der Zukunft durchaus wieder zugänglich gemacht werden, wenn dann zum Beispiel nach Ablauf der Förderung oder der Amortisation sich rausstellt, man bräuchte diese Fläche eigentlich für dringlichere Sachen. Das ist aber im Moment oftmals eben nicht der Fall. Und wir brauchen unbedingt eben auch das Tempo.
Gerade für brachliegende Grünflächen gäbe es viele Vorteile aus einer Photovoltaiknutzung, so Angela Gewiese, Umweltingenieurin und Geschäftsführerin mehrerer Bürgersolaranlagen.
Eine Freiflächenanlage versiegelt keine Flächen. Die Module, die Aufständerungen werden in den Boden gerammt. Das heißt, da ist nicht mal eine Betonierung dabei. Bei unserer Freiflächenanlage ist nur der Zaun außenrum und das Gebäude, wo die Schafe ihren Stall haben, betoniert. Ansonsten kann die Anlage nach ihrer Nutzungsdauer einfach wieder rausgezogen werden. Und das Weideland ist als solches ja weiterhin erhalten. Und je nachdem, wie man die Anlagen aufbaut, und das ist ja auch diese Idee von Agri-PV, dass man die Modulabstände so breit macht, dass man halt auch mit dem Traktor durchfahren kann, um mal den Boden zu bearbeiten. Man hat eher den anderen rum Vorteil. Ich sehe das, wenn sehr heiße Sommer sind, dann ist unter meinen Modulen immer noch das Gras grün, während alles andere schon verbrannt ist, weil es mich beschattet ist. Also man muss einfach mal sich die positiven Aspekte von Photovoltaik im Freiland ansehen. Also deswegen wird es ja auch eingesetzt in Gärtnereien oder mittlerweile kenne ich es vom Bodensee, dass sie auch schon angefangen haben, Obstplantagen ein Stück weit mit abzudecken, um die Blüte vor Hagelschäden und sowas zu und vor Frostschäden zu schützen.
Gemäß der Photovoltaikstrategie der Bundesregierung sollen Dach- und Freiflächen in einem ausgewogenen Verhältnis ausgebaut werden, erläutert Rupert Wronski, stellvertretender Bereichsleiter Kommunaler Umweltschutz der Deutschen Umwelthilfe.
Also ich glaube, die Photovoltaikstrategie der Bundesregierung, die gibt da eine ganz gute Richtschnur vor. Da heißt es, dass ungefähr 50% des benötigten Photovoltaikzubaus auf Dächern und 50% in der Freifläche realisiert werden müssen. Da gehen wir von der Umwelthilfe grundsätzlich mit. Wir sind einfach nur insgesamt der Auffassung, dass die Ziele der Bundesregierung, die haben sich ja 215 Gigawatt Zubau bis 2035, meine ich, gesetzt in der Photovoltaikstrategie, dass das grundsätzlich für den Ausbau der Paris-Ziele oder das Erreichen der Paris-Ziele zu wenig ist. Bei allen Dingen, die eben auch gut gelaufen sind, wir haben ja die ganzen Rekorde im Zubau des letzten Jahres gehört, 14,6 Gigawatt, gigantische Zahlen, trotz allem die Herausforderungen sind auch gigantisch.
Rainer Döhmen, Vorstand des Solarenergiefördervereins Deutschland, betont, es sei zudem wichtig, Solarenergie nicht isoliert zu betrachten.
Als wir in projektähnlicher Arbeitsweise den Projektvorschlag der Solartal-Initiative aus Ahrtal wird Solartal erstellt haben, haben wir natürlich sowohl mit Mengengerüsten auf der Metaebene gearbeitet, aber eben auch auf der minimalen kommunalen Ebene. Und wir haben dann eine Firma gefunden, die sitzt bei uns hier in Sinzig. Ich möchte jetzt keine Werbung für die Firma machen. Die ist aber dazu in der Lage, mit Open Source allen Ländern, allen Kommunen, auch dem Bund zu helfen bei der Potenzialflächenanalyse. Und wir haben ja ein Gesetz. Wir reden zwar heute nicht über Windkraft, aber wenn wir die Zeiträume im Windenergie-an-Land-Gesetz sehen, die die Länder haben, um 2% ihrer Flächen bereitzustellen. Das kann mit diesem Unternehmen, das haben wir auch dem parlamentarischen Staatssekretär Stefan Wenzel in einem Gespräch mitgeteilt, innerhalb von 1,5 Jahren erfolgen. Soweit ist die Technik und die Technik kann im Grunde genommen von versierten Beamten der Kommunen oder Kreisverwaltung, die müssen nur kurz geschult werden, kann die umgesetzt werden. Will also heißen, wenn wir uns tatsächlich auf den Weg machen, können wir viel, viel schneller sein, sicherer sein und können auch die Politiker mit Potenzialflächenanalysen, wo Solarenergie genauso wie Windkraft, genauso wie Biomasseanlagen, wir brauchen für alle diese Instrumente der erneuerbaren Energien die Potenzialflächenanalysen und die können mit dieser Open Source übereinander gelegt werden, sodass die Politiker ein wunderbares visuelles und auch dokumentatorisches Entscheidungswesen bekommen.
Doch Solarenergie habe einen großen Vorteil. Auf Dachflächen installierte Module seien mittlerweile so präsent, dass sie bei Bürgerinnen und Bürgern auf große Akzeptanz stießen. Entsprechend könne man hier schon seit Jahren Projekte auch mit Bürgerbeteiligung realisieren, so Gewiese. In kommunalen Projekten sieht Döhmen zudem einen wichtigen Motivator für die Bevölkerung.
Wenn wir schon kommunale Vorzeigeprojekte mit solarer Strahlungsenergie, also ich sage das bewusst so, weil das kann ja auch Solarthermie sein, allgemein verständlich in die Öffentlichkeit tragen. Und darauf kommt es an, allgemein verständlich in die Öffentlichkeit tragen. Dann sensibilisieren und motivieren und ermutigen wir auch die Bürgerschaft, die wir dringend brauchen für die Umsetzung der regionalen Energiewende, selbst auch eigene Anstrengungen vorzunehmen und ja, ihre Energieversorgung zu überdenken. Und dann geht der Diskurs los. Dann funktioniert auch die Umsetzung der Energiewende vor Ort.
Um die Energiewende erfolgreich zu meistern, ist es wichtig, dass Kommunen beim Ausbau erneuerbarer Energien mit gutem Beispiel vorangehen. Vorleben, inspirieren, informieren und womöglich gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern in die Umsetzung gehen.
Mehr zum Thema finden Sie in unserer Mediathek auf neuestadt.org zum Thema kommunale Solarenergie, Erfolg durch Bürgerbeteiligung. Wer seine Stadt attraktiv, klimaneutral und smart gestalten will, muss viel dafür tun. Bochum hat auf dem Smart City Index 2023 Platz 11 belegt. Darum spricht Marlies Vossebrecker mit Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch über die Maßnahmen, die in seiner Stadt schon umgesetzt wurden und wo es noch Verbesserungspotenzial gibt.
Herr Eiskirch, ganz herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo.
Bochum liegt beim Smart City Index 2023 auf dem 11. Rang. In welchen Aspekten sind noch weitere Verbesserungen geplant?
Erstmal bin ich ganz froh, dass wir erneut so gut platziert sind. Es gibt auch eine ganze Reihe Dinge, wo wir diesmal die 100 Punkte erreicht haben. Also bei den im Bereich der Verwaltung, bei den internen Prozessen, bei der Website, bei Social Media, bei unserem Serviceportal, wo wir den Bürgerinnen und Bürgern Dienstleistungen anbieten, beim lokalen Handel, bei der Öffentlichkeitsbeteiligung. Also es gibt eine ganze Reihe Punkte, wo wir uns auch weiterentwickeln, aber wo gemessen an dem, was die Bitkom abfragt, wir sozusagen alle Punkte bekommen haben. Aber gerade bei dem Thema Schule und Bildung beispielsweise, was neu aufgenommen worden ist, gibt es noch das ein oder andere, was man nach vorne entwickeln kann. Aber auch an anderen Sachen haben wir demnächst noch mal ein bisschen was Neues zu bieten. Wir haben gerade frisch die Bochum-App auf den Markt gebracht, wo man die Schülerausweise, den Mängelmelder, das Rathausnavi, den Büchereiausweis für sich selber in eine Wallet legen kann, aber eben auch zum Beispiel Bonussituationen aus den Geschäften in der Innenstadt und damit sein eigenes Parken bezahlen kann. Man hat die Nachrichten, wann die Mülltonne abgeholt wird, als Push-Nachricht mit drin. Also wir haben eine ganze Reihe von Dienstleistungen drin und man kommt eben von dort auch zu den städtischen Töchterunternehmen, egal ob sie Stadtwerke sind oder eben der Entsorgungsbetrieb und eben auch in unser Serviceportal, wo man mittlerweile, ich glaube, 400 Dienstleistungen digital abbilden kann.
Mhm, sehr interessant. Es gibt ja die Gesamtstrategie für die Stadtentwicklung in Bochum, die Bochum-Strategie 2030. Welche spezifischen Ziele umfasst diese Strategie und wie könnten diese schrittweise noch erreicht werden?
Also die Bochum-Strategie 2030, die habe ich mit ins Leben gerufen, als ich vor fast 8 Jahren ins Amt gekommen bin. Wir haben uns damals angeguckt, was können wir wirklich gut, wo sind wir stark und wo können wir das weiter ausbauen. Wir haben Zukunftsbilder entworfen und uns dann überlegt, wie wir das in Ziele fassen können, die auch messbar sind und mit welchen Ideen, mit welchen Projekten wir diese Ziele erreichen können. Das sind bei uns die Kernaktivitäten, insgesamt 125 bis 2030, 75 gibt es schon. Ein Drittel ist schon fertig davon, von den 75. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das sind kleine Dinge wie die Pocket Parks, also grüne Erholungsräume mitten in den Wohnquartieren, was einfach die Lebensqualität verändert. Das sind 1000 Bänke, also die Frage, wo kann ich mich niederlassen? Das sind aber auch große Dinge, wie zum Beispiel Mark 51.7, diese Wirtschaftsfläche, wo früher Autos drauf produziert worden sind in Bochum, wo am Ende bei Opel 2.500 Menschen gearbeitet haben und demnächst 13.000 Menschen arbeiten werden, wo die Hochschulen sich niedergelassen haben, wo Institute da sind, wo es, ich glaube, europaweit dann die stärkste Ansammlung im Bereich IT-Security gibt auf dieser Fläche und vieles andere mehr. Eine Gewerbefläche, auf der es Kitas und Restaurants gibt, also die auch als Gewerbefläche anders leben. Auch das ist ein Teil dieser Bochum-Strategie und wir schaffen damit auch immer wieder Kommunikationsanlässe in die Stadtverwaltung hinein. Und das ist vielleicht das Spannende. Oft ist es ja so, dass solche strategischen Prozesse am Ende der Schublade landen. Und genauso ist es eben nicht, sondern die Leute haben mitbekommen, wenn ich hier bei der Verwaltung in Bochum spannende Projekte initiieren möchte, dann müssen die zur strategischen Ausrichtung dieser Stadt passen. Ansonsten gibt es dafür weder Geld noch Mann- oder Frau-Power. Es gibt keine Ressourcen dafür.
Kommen wir noch mal zu einem anderen Thema bezüglich des Klimawandels. Wir hatten jetzt gerade eine aktuelle Hochwasserlage in einigen Teilen von Deutschland und da ist ja noch mal deutlich geworden, dass die Städte klimaresilient gemacht werden müssen, wo sie es noch nicht sind. Welche Maßnahmen sind denn da für Bochum geplant? Ich nenne da mal als Beispiel das Konzept der Schwammstadt.
Also da gibt es schon noch eine Menge Veränderungspotenzial. Das soll sich ja nicht so anhören, als wären wir hier in Bochum mit allen Umbauten schon fertig. Das ist keinesfalls so. Aber wir haben uns sehr, sehr frühzeitig auf den Weg gemacht, Schwammstadt werden zu wollen und probieren es eben auch aus. Wir haben mittlerweile, glaube ich, die dritte große Straße, die wir komplett nach diesem System der Rigolen beispielsweise umbauen, auch mit verschiedenen technischen Lösungen, um das auszuprobieren, welche die beste ist. Also wo es darum geht, Wasser nicht direkt in die Kanalisation abzuleiten, sondern aufzufangen, eben zur Kühlung zu nutzen oder eben, dass es an die Bäume in einer entsprechenden Langsamkeit abgegeben wird, um auch in den Sommermonaten, da wo nicht so viel Wasser fällt, eben entsprechend dieses auch nutzbar werden zu machen. Das machen wir auf großen Einfallstraßen. Das machen wir mit Rigolen, mit Mulden, mit verschiedenen Kombinationen aus diesen Geschichten. Wir nutzen mittlerweile bei allem, was wir neu bauen, das Thema Abkopplungspotenziale, glaube ich, ganz anders. Wir nutzen das auch im Kanalbau ganz anders als früher. Das heißt, es ist für uns ein großes Thema, deutlich zu machen, wir wollen mit Wasser anders umgehen, mit dem Wasser, wenn viel Wasser kommt, aber auch in den Zeiten, wo wir wenig Wasser haben, dieses Wasser eben noch nutzbar zu machen.
Thema Klimaresilienz, damit verbunden ist ja auch die Verkehrswende. Da gibt es kritische Stimmen in Bochum, die sagen, dass die Verkehrswende da noch nicht weit genug vorangeschritten ist. Wie könnte denn der Umstieg auf eine möglichst klimaneutrale Mobilität schrittweise umgesetzt werden?
Also es gibt natürlich beides. Es gibt diejenigen, die sagen, das geht nicht schnell und nicht radikal genug. Und es gibt die anderen, die sagen, hier war immer Auto, hier bleibt auch Auto, wir wollen von dem anderen neumodischen Zeug gar nichts hören. Gerade hier im Ruhrgebiet ist es extrem autodominant gewesen, in einer ehemaligen Automobilproduktionsstadt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir haben nach dem Krieg so viel zerbombt gehabt hier, dass ich glaube, Straßenquerschnitte auch nicht mehr so angelegt worden sind, dass wir jetzt ganz viel Raum haben, um möglichst alles nebeneinander hinzubekommen. Das heißt, man muss Prioritäten setzen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, wir haben eine Bürgerkonferenz dazu gemacht, wo wir auch gehört haben, was ist das, wie die Bürger drauf gucken. Und wir versuchen an vielen Stellen das Thema Radverkehr mit einem großen Fahrradkreuz in der Innenstadt, also wie durchquere ich die Innenstadt, welchen Vorrang habe ich da, wo wird Individualverkehr rausgenommen, beispielsweise zu unterstützen. Wir gehen alle Radialen, die in die Innenstadt führen, im Moment durch und sind gerade wirklich im richtig kräftigen Umbau auch solcher großen Straßen, um sie radverkehrstauglich zu machen. Das passiert derzeit. Wir haben zum Jahreswechsel 2020, kurz vor Corona, das ÖPNV-Netz deutlich ausgebaut, 1,5 Millionen Kilometer nochmal zusätzlich ins Netz gebracht an Bus- und Bahnverkehren. Und da auch wirklich eine Menge Geld nochmal rein investiert. Wir sind dabei, das Thema des ruhenden Verkehrs uns anders anzugucken. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Sharing-Situationen um? Und wie arbeiten wir im Nahverkehr beispielsweise auch mit den anderen Kommunen um uns herum anders zusammen? Im Moment mit Essen und Mülheim versuchen wir, auf andere Füße zu kommen, indem wir in einer Metropole Mobilität aus einem Guss anbieten wollen. Alles das sind Dinge, wo wir dran sind und die in die Richtung von Radverkehr und ÖPNV gehen, also den Umweltverbund stärken. Und gleichzeitig hat das, wenn man nicht genug Raum hat, eine extreme Anforderung an den Umbau von Infrastrukturen, an die machen wir uns. Das geht aber eben nicht überall gleichzeitig.
Ja, danke schön. Sie haben ja jetzt gerade gesprochen über Infrastrukturmaßnahmen und auch nochmal über blaue Infrastruktur davor. Das sind ja alles Maßnahmen auch, um dem Klimawandel zu begegnen. In dem Zusammenhang ist ja für viele Kommunen aktuell ein großes Thema die Nachhaltigkeitstransformation. Und damit einher geht ja oft ein Nachhaltigkeitshaushalt oder auch bestimmte Investitionen. Welche Ansätze gibt es da bei Ihnen in der Stadt?
Ja, das haben wir auch in einem breiten, auch mit Bürgerschaft partizipativ angelegten Prozess organisiert. Wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie auf den Weg gebracht, vor einem Monat beschlossen, Mitte Dezember 2023 im Rat der Stadt Bochum, wo wir zwei Dinge versucht haben, auch miteinander zu kombinieren, den Klimaplan mit den ökologischen Schwerpunkten und den Bereich global nachhaltige Kommune auf der anderen Seite mit den ökonomischen und sozialen Schwerpunkten. Und wir haben versucht, das an den 17 SDGs eben auszurichten und diese beiden Strukturen auch miteinander zu verschmelzen, sodass wir eine Nachhaltigkeitsstrategie haben, die diese verschiedenen Dimensionen auch abbildet. Insgesamt sind das 200 Aktivitäten, die dabei rausgekommen sind. Ich glaube, da werden auch immer noch welche zukommen im Laufe der Zeit. Und 22 davon haben wir jetzt sozusagen als Sofortmaßnahmen gestartet. Und jedes Jahr sollen 15 bis 30 Aktivitäten on top kommen. Wir haben das Ganze eingebettet mit in unsere Bochum-Strategie, also zu sagen, wo hat Nachhaltigkeit immer wieder Ausprägungen und Andockpunkte auch in unserer Strategie und versuchen das natürlich auch beispielsweise in Kennzahlen zum Haushalt entsprechend abzubilden und deutlich zu machen, wie wir uns dort auf den Weg begeben. Aber völlig klar ist, der nachhaltige Umbau einer Kommune wird nur möglich sein durch ein ganz großes gesamtgesellschaftliches Engagement. Das wird nur funktionieren, weil das ein ungeheures Investitionsvolumen auslöst. Wenn wir als Kommune das private Engagement mit sozusagen initiieren können oder mit einbinden können, aber eben auch vor allem Bund und Land gefragt sind, ihren Beitrag zu leisten. Das wird zwar vor Ort geschehen müssen, wird aber nicht vor Ort alleine regelbar und finanziert.
Ja, Herr Eiskirch, dann bedanke ich mich. Vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Das war's mit dieser Folge. Mehr aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich darauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.